Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubesch.
Ja, welcome back. Welcome back to Andersschlau, der Podcast für dich.
Genau.
Da sind wir wieder in unserer
Und auch in einem
Folge 4.
Zweiten Take, weil wir haben die Folge schon mal aufgenommen und haben dann, das fand ich super, festgestellt.
Ah, du willst uns verpetzen an die
Nein, wir haben dann hinterher gedacht.
Unsere Perfektion.
Oh Gott, wir sind dazu belehrend und das wäre auch viel zu einschläfern. Und wir haben uns gedacht, nein, wir gehen einen Schritt weiter. Wir haben uns gedacht, wir machen das interaktiver, oder?
Wir machen das auf jeden Fall nochmal neu. Das haben wir beschlossen. Deswegen sitzen wir jetzt hier.
Ich hoffe, das ist okay, dass ich das so aufgemacht habe.
Nein. Größtmöglichste Ehrlichkeit.
Ja.
Auf jeden Fall. Nein, ich bin völlig bei dir. Also wir haben uns heute vorgenommen, doch ein paar Begriffe einmal für uns alle abzuklären. Mhm. Also die Begriffe, mit denen wir ja in den letzten 3 Folgen um uns geworfen haben, als da wären Hochbegabung, Hochsensibilität, Hochsensibilität, um nur die 3 Hauptaugenmerke darauf zu richten. Und ihr merkt schon, ich sage Fachworte und ich spüre in mir selber, wie eine Veränderung einsetzt. Und genau das ist uns eben beim ersten Take, wie Kurt gerade schon gesagt hat, passiert. Wir sind sozusagen in unsere jeweiligen Rollen geglitten.
Ja.
Ich in die Rolle der Referentin, der Beraterin, der Expertin und du in die Rolle des Therapeuten, der Psychoedukation. Auch unterrichtet, auch als Referent, das machst du ja auch, ne?
Ganz genau. Und das wäre sicherlich, also ich meine, wird jeder Hörer sagen, boah, super informativ, aber eventuell auch einfach zu so, wie sagt man, so eintönig, zu eindimensional. Und da haben wir uns gedacht, genau. Und haben uns gedacht, nein, wir machen das jetzt anders und deswegen lasst euch überraschen.
Genau, also sozusagen alles wird jetzt nochmal gemacht. Ihr wisst ja, Wiederholungen, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das mögen wir eigentlich nicht. Aber deswegen soll es ja jetzt anders werden und nichtsdestotrotz, genau, das auch, ganz genau. Aber nichtsdestotrotz müssen ja einfach mal ein paar Fachworte wissenschaftlich korrekt aufbereitet werden. Und wir starten jetzt einfach mal mit diesem Begriff Hochbegabung und damit eben dem Versuch einer Definition, an der wir einfach ja auch nicht vorbeikommen, wobei es interessanterweise tatsächlich so ist. Es ist eben der Versuch einer Definition. Man kann also Hochbegabung als eine angeborene hohe Intelligenz sehen, als das Ergebnis einer optimalen Entwicklung und Förderung oder auch das Resultat eines sogenannten Zuschreibungsprozesses. Das ist ganz interessant. Also jemand ist hochbegabt, weil ihn andere dafür halten, ja. Und mein schlaues Wissen, was ich gerade von mir gab, habe ich dem Buch Hochbegabung entnommen der Professorinnen Tanja Bautzen und Frances Breckel von 2013.
Frau Breckel kenne ich persönlich, die hatte ich mal in einem Seminar.
Ja, guck. Siehst du, die war lange Jahre in Trier und ich glaube, mittlerweile ist sie woanders. Ich glaube, sie besetzt aktuell einen der Begabungslehrstühle in, also Begabungsforschungslehrstühle in Deutschland, genau, derer es ja 3 gibt.
Ja.
Genau.
Ja, sie hatte in Trier als Professor war sie dort schon und war sehr innovativ, muss ich sagen.
Ja, ich habe sie letztes Jahr noch in Salzburg auf dem Kongress gehört. Ja, sie ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Ja.
Unbedingt.
Und, genau, da bin ich gespannt. Was war da, was du da für eine Definition benennst?
Ja, und jetzt kommen im Prinzip so, ich sag mal, die Ergänzungen, aber da sage ich jetzt einfach mal, ziehen wir einiges raus. Es scheint nämlich also die angeborene Hochbegabung, die sich mit der Zeit von alleine entfaltet und dann beim Kind zu Exzellenz führt, in der Gestalt nicht zu geben. Neben angeborenen Fähigkeiten sind dies langfristig angelegte Lern- und Übungsprozesse. Erfolg versprechen sie aber nur dann, wenn die Person motiviert ist und an die eigenen, ihre eigenen Fähigkeiten glaubt. Ohne Stimulation und Förderung verkümmern auch die besten Anlagen. wie gesagt, diese Aussage habe ich dem gleichen Buch Hochbegabung von Bautzen Breckel 2013 entnommen. Und da im Prinzip habe ich mir jetzt sofort angemarkert, angeborene Fähigkeiten. Na, da ist natürlich ganz klar die Rede eben von hoch ausgestalteten kognitiven Fähigkeiten, langfristig angelegte Lern- und Übungsprozesse und Motivation, wenn die Person motiviert ist und wenn sie an ihre eigenen Fähigkeiten glaubt. Das sind so die Stichworte, die ich mir dabei gemacht habe. Und ja, da können wir ja direkt überleiten.
Auf jeden Fall weg.
Gott, wieso bist du nicht hochbegabt? Auf gar keinen Fall.
Ja, also bei Hochbegabung habe ich ja, glaube ich, auch schon gesagt, denke ich immer direkt an den Intelligenzquotienten so. Ne? Also ich meine, jetzt denke ich tatsächlich nicht nur daran, weil ich ja schon, sagen wir mal, mich viel mehr mit dem Thema beschäftigt habe und mit dir zusammen ja auch schon viel, viel mehr und auch differenziertes Wissen dazu auch ja so sag mal, vorbereitet haben, dass wir das ja auch weitergeben, auch in den Seminaren, ne, wenn man so will, ne, und Gruppen. Und ja, also ich würde es jetzt nicht mehr so schmal machen, dass ich das direkt verbinde mit Intelligenzquotient, aber vielleicht ist es in mir so eine Abwehrhaltung, dass ich so sage, ich will das, glaube ich, gar nicht, das Label. So, weil dann heißt es ja, ich will irgendwie was Besonderes oder was.
Ja, aber
oder
das ist ja eben, genau, da
als,
sind wir ja schon beim Stigma.
Als, ne?
Besser
genau.
Als, ja, genau. Und da
anderen.
Sind wir eben, genau, bei dieser Vokabel, ne? Stigma oder ich hatte ja schon in einer der Folgen gesagt, ein ganz wichtiger Glaubenssatz ist ja einfach, dass die meisten Hochbegabten eben keine sogenannten Wunderkinder sind, sondern ihnen ist einfach gemeinhin ein anderes Denken zuteil und sie nähern sich vielen Themen der Welt auf eine andere, ihnen aber eben völlig normal vorhandene Weise.
Ja.
Also in der Person ist das ein völlig normaler Vorgang.
Ja,
ne?
Ja, du darfst auch nicht vergessen, wie wir auch sozialisiert sind. Also ich zum Beispiel bin auch noch so ein bisschen in dem Umfeld groß geworden. Nicht jeder hat das gesagt, aber an bestimmten Stellen war es deutlich spürbar. So nach dem Motto, bleib mal bescheiden. So nach dem Motto, sei nicht so hochnäsig oder stell dich nicht über andere oder Eigenlob stinkt.
Ja, so Stichwort Klugscheißer, ne?
Ja, Klugscheißer.
Ja,
genau.
Ja, Klugscheißer war so ein Thema der Kindheit. Genau, sei mal still und halt mal den Bäbel, ne? Also da kann ich mich sehr gut dran erinnern, anstatt zu sagen, meine Güte, kann sie sich schon gut ausdrücken und was weiß sie alles? Ne? Ich meine, um das jetzt Ganze nur mal in eine positive Färbung zu setzen. Also da erwähnst du es im Prinzip, das Umfeld entscheidet einfach mit, ob das Kind, also ne, als Person jetzt eben als Kind ja gestartet, sich selbst positiv bewertet.
Ja.
Oder aber überhaupt sich in irgendeiner Form an der Stelle bewertet oder eben glaubt, dieses zu viel oder dieses sehr lebhafte Naturell vielleicht, was uns ja beiden, denke ich, zu eigen ist, gehört nicht immer gezogen als die Trumpfkarte. Ne?
Ja.
Also sprich, ab und zu registriert man dann, jetzt ist hier gerade weniger Kurt oder weniger Birgit angesagt, wenn ich in dieser Rolle diesen Raum betrete oder einfach in einem Setting bin.
Und das haben wir ja auch tatsächlich immer wieder in den Gruppen auch erlebt. Dass halt, wenn wir das Thema aufmachen, dass es erstmal abgestritten wird und auch, dass man damit auch gar nicht, also sich da gar nicht sieht. Und wenn man das anspricht, auch im Umfeld, ich war in einer Gruppe, wo es um Hochbegabung ging, dass das eher auch belächelt wird, so nach dem Motto, hahaha. Du und hochbegabt oder ne, was soll das denn jetzt heißen?
Das jetzt auch noch,
so bist du jetzt was Besseres oder irgendwie so. Ne?
Ja, es wird halt gerne in eine Ecke gestellt, dass man sich für was Besseres hält. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Gleichwohl können wir an der Stelle Entlastung geben. Es geht eben nicht davon weg in der Person, indem man es einfach nicht lebt.
Genau.
Das, finde ich, ist die wichtigste Botschaft von heute.
Ja.
Es geht einfach nicht weg. Es ist nicht damit erledigt, indem ich der Welt diese Facette von mir vorenthalte. Denn genau dieses Vorgehen macht was mit mir, in mir und erfüllt mich irgendwann so gar nicht mehr. Im Gegenteil, ich gehe so weit und behaupte, das schwächt mich. Ja. Also wir erinnern uns gerade nochmal an die zweite Folge, wo ich von meinem Anderschlau erzählt habe und ich mich eben sehr gut erinnere, wie ich so erzählt habe. Ich war ja immer viel und das konnte ich weglassen und ich habe das auch hinterher ganz bewusst gesteuert, also diesen Teil von mir einfach wirklich nicht mehr beachtet oder dem wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Bis auf mal vielleicht irgendwelche besonderen Gelegenheiten, die sich eben so ergaben. Aber ich denke, heute ist ja ein guter Moment, da einfach auch nochmal Stellung zu beziehen, dass eben Begabung zu leben, vor allen Dingen für mich, bedeutet, leicht zu werden, absolut leicht zu werden, insbesondere wenn ich eben mit ähnlich befähigten Menschen zusammen bin. Das ist dieser Schneeballeffekt, den wir ja gerade in unseren Gruppen erleben. Einer fängt dann immer an, Worte von dir oder mir aufzugreifen und plötzlich erzählen alle durcheinander und witzigerweise ist es auch keinem zu viel und wir erleben eben, dass die Leute in der Lage sind, nicht nur ein sogenanntes Hauptgespräch zu führen, sondern links und rechts tatsächlich Gesprächsfetzen wahrnehmen. Wir erleben natürlich auch genau den gegenteiligen Effekt, darf ich an der Stelle ganz klar sagen. Ja, ich weiß, Leute, Geduld. Es gibt genau den entgegengesetzten Effekt, dass eben Leute sich auch die Ohren zuhalten und sagen, hey, das ist jetzt hier gerade so intensiv für mich. Ich kann dem Ganzen jetzt hier nicht mehr folgen. Ich finde es zwar super spannend, ich finde es zwar super toll und ich spüre auf einer anderen Ebene, dass ihr mir hier, obwohl ich euch kaum kenne, vertraut seid, aber dieses Überbordende, dieses Übervolle, dieses Überviel, viel und laut, das setzt mir gerade so zu, ich muss mir fast die Ohren zuhalten. Und damit leiten wir jetzt wunderbarerweise zum nächsten Fachbegriff über, nämlich zur Hochsensibilität, die nämlich die Ursache ist in dem Moment für die Person, die sich geflutet fühlt im, ich sag jetzt mal, leicht negativen Sinne. Und davon haben wir ja auch ganz viele in unserer Gruppe, die ja letztendlich eben eine ganz extreme Wahrnehmung ihrer oder intensive Wahrnehmung, insbesondere ihrer Sinne, also hier Augen, Ohren, Flutung verspüren und eben unter diesen Effekten, ja, man kann förmlich sagen, so leiden, beziehungsweise die aber so wahrnehmen, dass das vermutlich ebenfalls vorhandene kognitive Fähigkeiten wie so eine Art Störung dazu führt, dass in dem Moment da gar keine Energie reingegeben werden kann und die Person dann einfach den Rückzug wählt.
Ja, kann ich insofern auch nur bestärken, weil diese Sensibilität, die ich ja sowieso wahrnehme, also die ist ja da, aber ich habe vielleicht noch kein Konzept, keine Erklärung dafür. Ich weiß nicht, dass es vielleicht mit meiner Begabung oder mit meinem Potenzial oder mit meinen Fähigkeiten zusammenhängt, die ich noch nicht so für mich entwickeln konnte, weil das Umfeld ist, wie du es gerade gesagt hast, nicht vielleicht fördert oder dergleichen. Dann bin ich damit erstmal vielleicht überfordert oder weiß damit nicht umzugehen. Und gerade, glaube ich, das, was ich jetzt gesagt habe, ist etwas, was spätestens im Jugendalter, glaube ich, jeder Jugendliche durchmacht, wo die Gefühle mich nochmal anders durchfluten, wo ich nochmal meine Person auch anders wahrnehme. Ja. Ich glaube, das ist eine schöne, nochmal auch ein Beispiel, wo jeder, glaube ich, da jetzt was mit anfangen kann, wenn ich das so vergleiche. Nur halt trotzdem ist es ja ein Teil von mir, wie du auch schön sagtest, es ist ja nicht weg, wenn ich jetzt sage, ich will mit dem Konzept des vielleicht Schlauen oder so nichts von dem nichts wissen. Es ist ja trotzdem in mir und diese Sensitivität würde, wenn ich sie nicht für mich konstruktiv nutze, automatisch zu einer Belastung werden, zu einem Problem werden. Also es kann dann zum Beispiel
Dann befinden wir uns im Problem, genau.
Genau, es kann zum Beispiel dann auch dazu führen, dass ich vielleicht merke, ich ziehe mich da mehr zurück, weil diese ganzen Sensitivitäten im Umfeld mit anderen Menschen oder so mich überfordern oder an Grenzen bringen oder dergleichen. Und dann kann das sein, dass wir ganz schnell diese sozial anerkannten Konzepte dann aus der Schublade ziehen, wie, oh, bist du depressiv? depressiv oder was hast denn da oder bist du komisch oder was ist mit dir denn kaputt oder was ist denn
ja,
so?
Ja, oder du bist zu ernst, du bist nicht leicht genug, ne? Ich meine, so jetzt mal Stichwort Spaßgesellschaft, wir wollen ja einfach nur Spaß haben, um das jetzt mal ganz wörtlich zu nehmen, ne? Wir gehen irgendwo hin und mit Freunden und wollen einfach nur Spaß haben, einfach mal leicht sein. Das ist dann eben für manche Personen also eine echte Herausforderung, insbesondere für die, die eben, ne, einmal die vielleicht sensible Reizüberflutung haben, also sprich die bestimmte Lichter in den Augen nicht ertragen können, die gewisse Geräusche oder gewisse Geräuschpegel oder dieses gerade durcheinanderlaufende, sagte ich ja gerade, ungeachtet eines interessanten Gesprächsthemas, das einfach nicht übereinkriegen aufgrund ihrer Befindlichkeiten auf der physischen Ebene. Und zum anderen aber eben auch diese innenliegende Ernsthaftigkeit oder weit im Denken, wie man auch sagen könnte, eine gewisse Leichtigkeit vielleicht in dem Moment nicht so zulässt.
Ja, wir müssen es tatsächlich auch abgrenzen von, für die, die ja da sich schon mit auskennen, von so Konzepten wie Trauma, weil Trauma muss ich insofern jetzt hier benennen, weil wenn ich zum Beispiel, wenn mir mal was Schlimmes passiert ist, wie ein Autounfall oder andere Dinge, dann kann es sein, dass ich eine erhöhte Sensitivität durch den Unfall entwickle. Das heißt, dass ich dann seitdem vielleicht plötzlich, wenn ich Geräusche höre, wie ein Feuerwehrwagen oder ein Krankenwagen oder so, dass ich dann sofort in so eine erhöhte Sensitivität gehe. Ja. Und vielleicht sogar, je nachdem, was mir sonst passiert ist, vielleicht auch durch Personen, wenn da ein Schaden kam, irgendwie mich jemand geschlagen hat oder ein Geiselhaft oder keine Ahnung, das sind ja alles so Extrembeispiele von mir, ne? Oder halt auch im Familiensetting, wenn ich vielleicht einen Familienteil habe, das mich ablehnt, was mich immer niedermacht oder fertig macht und was weiß ich nicht alles, dann kann das dazu führen, dass ich auch da dann eine erhöhte Sensitivität habe für mein Umfeld, alles kenne, aber das wäre dann jetzt, deswegen die Abgrenzung, eher etwas, was aus dieser Erfahrung des Traumatischen heraus nochmal einen Filter bekommt und der ist nicht direkt zu vergleichen mit dem oder nicht zu vergleichen oder nicht sofort eins zu eins das Gleiche wie diese Sensitivität, die wir jetzt hier ansprechen, was als eine Art, wie als eine Art Anlage, als etwas, was wir schon immer hatten, in uns
Nein, das ist eben wichtig, das einfach da an der Stelle zu sortieren. Ja. Einfach zu sortieren, was ist eben durch ein von außen ausgelöstes Ereignis in der Person dann passiert und was bringt die Person an sich schon mit. Und das ist eben ganz wichtig, finde ich, für jeden Menschen, einerseits eben zu wissen, wo bin ich gut, wo bin ich begabt, wo bin ich talentiert, wo was für Fähigkeiten habe ich, wo werde ich eben leicht, wo fällt es mir auch leicht, gegebenenfalls dann dort mal Leistung zu bringen. Andererseits aber eben auch meine Bedürfnisse zu kennen, ja, das, was du eben sagst, also dieses Menschen, die eben zu Überflutungen neigen, denen Geräuschpegel oder Lichtquellen, wo das eben zu Störquellen werden, da ist es eben wichtig, sich beides zu vergegenwärtigen. Und das ist eben auch etwas, was ich immer wieder bei meinen Coaches feststelle. Da wird dann ganz klar dieses Bedürfnis schon wahrgenommen, ganz klar. Aber eben, dass das interessanterweise als, wie soll ich sagen, als vorgeschaltetes vor einer Begabung liegt und dadurch die Begabung, so wie sie eigentlich der Person möglich wäre, nicht gelebt werden kann, dieser unmittelbare Zusammenhang, der wird mir, sage ich jetzt einfach mal, noch bislang zu wenig wahrgenommen, dass das ganz wichtig ist, der Person an der Stelle rückzumelden, weil dadurch besteht ja auch eine enorme Chance.
Ja, wie würdest du eigentlich sagen, diese hohe Sensitivität, ne? Wie sieht das denn bei Kindern aus? Also du hattest da mal zu gesagt, glaube in dem Podcast hier noch nicht, aber dass ja auch einen Zusammenhang auch gibt zu dem Thema, wenn so, wenn man dann überlegt, was für Diagnosen sollte vielleicht ein Kind bekommen, also sowas wie ADHS oder ähnliches, ne? Dass das, glaube ich, mit so ein sowas ist.
Ja, Hochsensibilität ist ja, wie gesagt, muss man ja fairerweise jetzt einfach mal sagen, wurde aufgebracht von Elaine Aron, amerikanische Psychologin, Ende der 90er Jahre und ist ja wissenschaftlich auch nicht komplett unumstritten. Man kann sagen, ist schon ein ja letztlich schwammiger Begriff, ist jedenfalls keine ICD.
Ja, also ein Diagnoseschlüssel.
Eine Diagnose, kein Diagnoseschlüssel, ganz genau. Während, du hast es gerade schon angesprochen, ADS, ja. ADHS oder beispielsweise Aspekte aus dem Autismus-Spektrumsstörung, also Stichwort Asperger-Autismus als Form des leichten Autismus, ja, auch noch in vielen Nuancen möglich, sind da eben ganz konkrete Themenfelder, insbesondere ja, so bei Kindern, also Stichwort Diagnose, oft gerne in Zusammenhang beispielsweise mit einer festgestellten Begabung, Hochbegabung, wird dann da vermeintlich diesen ICD-Diagnosen zugeschustert. Dabei ist es aus meiner Sicht einfach Teil der Intensität einer Person und damit schon ein Themenfeld, was weit über die Diagnose, über die eigentliche ICD-Diagnose, also ADS, ADHS oder eben Autismus hinausgeht.
Ja.
Und ich erlebe es halt bei mir im Klientenkontakt so, dass es dann trotzdem oftmals gewählt wird, weil nur so Hilfsmaßnahmen, Erziehungshilfsmaßnahmen, insbesondere bei Kindern, sozusagen als geförderte Maßnahme seitens des Jugendamts, als Hilfemaßnahme, als Hilfestellung für die Eltern gewertet werden.
Ja.
Ja, das heißt, man bekommt dann zum Beispiel einen E-Helfer in der Schule,
ja,
für
genau,
das Kind. Ja. Genau.
Ja. Vielleicht nochmal kurz erklärt für die, die sich damit nicht auskennen. Ne? ADS ist ja Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. ADHS ist Aufmerksamkeitshyperaktivitätsdefizitsyndrom. Und Autismus ist eine Störung der Entwicklung, also eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die tatsächlich ein bisschen komplizierter ist und auch bis heute auch noch, auch was die Dynamik und Entstehung und Beeinflussung betrifft, auch eher so Nischenbereich ist. Also es gibt Leute, die kennen sich sehr gut damit aus. Da müssen wir mal gucken, ob wir da nicht sogar mal einen Spezialisten einladen.
Ja, ich finde das ganz interessant. Find also an der Stelle sollten wir auch nochmal wirklich gerade in diese Abgrenzung nochmal zu gehen.
Ja.
Zu diesem, wie gesagt, ich sage jetzt mal wissenschaftlich durchaus nicht unumstrittenen Begriff der Hochsensibilität versus eben der bereits vorhandenen ICD-Diagnostik, einfach nochmal drauf einzugehen. Wobei ein bisschen Autismus schadet ja nie, könnte man ja derzeit so ein bisschen flapsig anführen. Es gibt ja derzeit einige Filme und Fernsehserien, Monk oder Die Brücke. ZDF.
Running Man ist doch, glaube ich,
Rain
auch, ne?
Man
Entschuldigung,
mit,
ach, Running
Dustin
Man
Hoffmann.
Ist was anderes, ein Horrorfilm. Nee, Rain Man.
Ja, der Rain Man ist sogar schon älter.
Ja.
Aber ich sag mal, man erlebt in letzter Zeit immer mehr, gerade so im Krimi-Genre, ganz interessant, einige Profiler oder von Schauspielern dargestellte Kriminalkommissare oder von mir aus auch Täter aus dem, ich sag mal, im weitesten Sinne dem Autismus-Spektrumsfeld angesiedelte Personen, wo eben, ja, aber im Prinzip schon der Bevölkerung, also dem, ich sag mal, gemeinhin Normalbegabten, ne, wir halten ja noch einmal fest, dass also auf die meisten Menschen zutrifft, mit einem normalen IQ auf die Welt zu gucken und damit wunderbar durch dieses Leben zu kommen und wir alle, weiß Gott, mehr sind als die Summe unseres IQs, ja, aber nichtsdestotrotz wir ja einfach feststellen, dass dieses Mehrsein, wenn es eben nicht gelebt wird, zu einem Problem wird in der Person. Ja, also nur einmal nochmal, um es zu benennen, es geht nicht um Herausstellen, es geht einfach nur darum, klarzumachen, wenn es eben da ist, will es raus, gehört es zu der Person, stärkt die Person, wenn es gelebt wird, schwächt die Person, wenn es eben nicht gelebt wird. Und wenn es eben in eine Krankheitsecke geht, in der es aber gar nichts zu suchen hat, weil es einfach Teil der Person ist, dann ist es einfach mehr als nur ein super agierender Kommissar in einer Serie, der durch beispielsweise glänzendes Profiling auf sich aufmerksam macht. Und das ist dann so.
ich finde es gut, was du sagst. Also, dass wir auch schauen, wo kann man diese Personen vielleicht wiederfinden, also dass man ja so eine Orientierung hat, gerade für die, die jetzt mit Störungsbildern oder mit bestimmten Begriffen jetzt nicht so viel anfangen können. Genau, und ich, das möchte ich vielleicht auch nochmal dem Hörer sagen oder den Hörern, dass wir jetzt nicht die Erwartung haben, in einer Folge alles sofort runterzubrechen, weil dem Hörer wird, glaube ich, oder euch wird, ich spreche euch direkt an, ne, euch wird vielleicht auch mit den Folgen auch klar werden, dass das viel, viel tiefer geht, also dass es viel mehr mit ganz vielen anderen Themen auch verwoben ist. Also dass nicht man einfach sagen kann, das ist jetzt nur das. Nein, oder nein. Weißt du, wie ich meine? Also weil allein das Konzept Intelligenz, ja, das da werdet ihr auf jeden Fall sehen, dass es noch mehrere Folgen gibt, wo wir bestimmte Aspekte davon noch beleuchten. Weil allein, wenn wir dann in die Wissenschaft gehen und die Wissenschaft beleuchten, werdet ihr auf jeden Fall feststellen, dass es so viele unterschiedliche Ansätze und auch zu Recht unterschiedliche Ansätze dazu gibt. Weil das Konzept ist sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. So kann man schon sagen. Und nur zu behaupten, das wäre ein Intelligenzquotient, das ist zum Beispiel mein Anspruch, hoffe ich, dass wir es hier bis zur dritten Folge schon aufgelöst haben, dieses Vorurteil. Dass es also mehr als nur ein Intelligenzquotient ist.
Ja, ganz genau. Ne? Nein, das ist ja einfach ganz wichtig. Und um noch einmal auf die Definition von Hochbegabung von vorhin zurückzukommen, ich erwähnte es ja schon, die angeborenen Fähigkeiten, die werden ja eben erwähnt, also die angeborene hohe Intelligenz als Grundlage. Mhm. Und dass das also quasi in der Person zu Erfolg führt, also zu gezeigter, erfolgreicher Leistung für die Person selbst und natürlich auch im Außen sichtbar, dazu führen eben Stichwort langfristig angelegte Lern- und Übungsprozesse. Und wenn ich jetzt nochmal auf unsere Gruppe blicke, das war ein Punkt aus unserer letzten Sitzung, kann man ja hier vielleicht gerade kurz einfließen lassen, so haben wir gemeinsam festgestellt, dass es natürlich in den Personen allen langfristig angelegte Lern- und Übungsprozesse gab und gibt. Das haben ja auch du und ich, das hat jeder für sich. Und das waren eben letztlich nicht nur erfolgreiche Lern- und Übungsprozesse. Und die bedürfen der Überarbeitung.
Definitiv.
Letztlich kann man es darauf fast, sage ich jetzt mal, stark reduziert natürlich, ist das ausgedrückt, aber komprimieren. Ja, also wenn doch jemand begabt geboren wird oder mit einer ganz bestimmten Fähigkeit auf die Welt kommt und sie schlägt sich eben nicht für die Person sichtbar, aber auch für das Außen sichtbar, nicht nieder, sodass man eben von außen sagen würde, dieser Person spreche ich aber ein außerordentliches Talent oder eine außerordentliche Begabung zu, dann hat das meiner Meinung nach damit zu tun, dass die Person sich vermutlich in einem Kontext bewegt hat, wo ihre Begabung nicht gesehen wurde, aber vor allen Dingen, dass die Person vielleicht auch für sich selbst nicht zielführende Lern- und Übungsprozesse absolviert hat, also sozusagen, ja, man könnte vielleicht sagen, fatale Verhaltensmuster entwickelt hat, die letztendlich aber einmal bewusst, der Person sozusagen bewusst gemacht, dann einfach überarbeitet werden können und dann auch in Veränderungsprozesse eingeleitet werden können. Denn das ist ja der Unterschied, das eine ist angeboren, diese Übungsprozesse jedoch können wir lösen. Das heißt, wir können uns erkennen und daraus dann eben auch uns verändern und neue Wege gehen. Ganz klar.
Das ist ein super Schlusswort für diese Folge.
Das ist ein super Schlusswort für diese Folge. Ja. Ganz genau. Na? Ja, dann entlassen wir euch in einen sonnigen Tag.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.